Mein Name ist Gladius Aurelius, 12. Legion Fulminata, stationiert in Caesarea, Provinz Judäa. Ich habe eine lange Reise hinter mir. Ich bin auf dem Weg zum Limes und dachte mir, ich komme einfach mal in Sindelfingen vorbei. Es ist äußerst kalt in Germanien. Ich habe mich erkältet bei der Überquerung der Alpen. Und es ist noch gar nicht so lange her, da diente ich unter dem Hauptmann von Kapernaum, direkt am See Genezareth. Unsere ehrenhafte 12. Legion Fulminata, Blitz und Donner sind unsere Zeichen, auf den Schilden gemalt, lateinisch Fulmen, Blitz, Donner. Ja, wir Römer, wir haben ein großes Reich. Imperium Romanum nennt man es. Und überall sind unsere Legionen. Aber was wir in der Provinz Syrien und in der Provinz Judäa erlebt haben, dafür gibt es keinen Vergleich. Einige unserer Hauptleute kamen sogar zum Glauben, der Christenheit. Es gab da einen gewissen Jesus von Nazareth. Wie gesagt, dieser Hauptmann von Kapernaum, der auch Centurio unserer Kohorte war, der hatte eines Tages einen kranken Knecht und er ließ zu Jesus schicken und sprach: Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund, denn auch ich befehlige viele Soldaten und ein Befehl genügt, er wird ausgeführt. Und siehe da, der Knecht wurde gesund. Und Jesus war äußerst verblüfft und sprach: Wahrlich, einen solchen Glauben habe ich nirgends gefunden in ganz Israel. Declaratio sermonum tuorum illuminat et intellectum dat parvulis. Das Wort des Herrn leuchtet auf und gibt Einsicht dem Einfältigen. Ich finde es wirklich interessant. Immer und immer wieder tauchen im Neuen Testament römische Soldaten auf. Klar, wir waren die Besatzungsmacht. Und doch gibt es immer wieder ganz interessante Berichte im Neuen Testament, wie Jesus in Kontakt kam mit Soldaten oder auch später die Apostel, Petrus, Paulus, in Kontakt kamen mit Soldaten. Ich hörte von jener Begebenheit, als der wachhabende Offizier mit Tränen in den Augen vor dem Kreuz stand und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn gewesen. Und er sagte dies, weil er Jesus beten hörte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Meinen Geist in deine Hände. Auch hörte ich von jenen Kameraden, die das Grab des Messias bewachen sollten. Die hohen Priester schickten extra zu unserem Statthalter von Jerusalem, Pontius Pilatus, und sagten: Bitte, bitte, lass das Grab bewachen. Ein Engel des Herrn kam vom Himmel. Seine Erscheinung war wie ein Blitz. Und die Wache war gelähmt wie Furcht. Später nahmen sie dann Schmiergeld und erzählten rum, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. So ein Quatsch. Ein ganz anderes Format hatte da später einer unserer Centurios aus der Nachbarkohorte. Über den berichtet ein gewisser Lukas. Ich glaube, er war Arzt. Er schreibt in seiner Apostelgeschichte 10 Folgendes. Es war ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die italische genannt wird. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viel Almosen und betete immer zu Gott. Auch hatte er ihnen eine Synagoge gebaut. Und der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei ihm eintreten, der sprach: Cornelius. Er aber sah sich um und erschrak: Herr, was ist das? Und der Engel antwortete und sprach: Deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Ave, liebe Sindelfinger, spätestens seit dieser Geschichte wurde deutlich, dass das Heil der Juden und dass das Evangelium Gottes auch für uns Heiden gilt, bis auf den heutigen Tag. Insbesondere der Kollege des Herrn Petrus, ein gewisser Apostel Paulus, wurde zum Vollblutmissionar für uns Heiden. Er brachte das Evangelium in viele Provinzen des Imperiums, zum Beispiel bis nach Galatien, bis nach Makedonien, um nur einige zu nennen. Und am Ende seines Lebens wollte er sogar nach Rom zum Kaiser, weil er auf sein römisches Bürgerrecht pochte. Naja, auf jeden Fall, dieser Apostel Paulus, der hat mal einen Brief geschrieben an die Gemeinde zu Ephesus. Und als ich davon gehört habe, war ich Feuer und Flammen, gleich der Blitz auf unseren Schilden. Da hat er doch tatsächlich geschrieben: Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ziehet an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen, mit Gewaltigen, mit den Herrschern der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden könnt, damit wir das Feld behalten. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, damit ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wahnsinn, oder? Da werden mit meiner Berufskleidung geistliche Wahrheiten veranschaulicht. Das ist mir so zu Herzen gegangen. Paulus hatte uns täglich vor Augen. Er könnte diesen Text vielleicht sogar in der Gegenwart eines Soldaten geschrieben haben, denn er bezeichnet sich einige Verse später, in Vers 20, als ein Gesandter in Ketten. Ja, er war ja dann auch in Rom zeitweise im Gefängnis, als er den Ephesusbrief dort verfasste. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Paulus seine Adressaten mit diesem Bild, mit dieser Metapher sofort überzeugte. Warum? Weil wir römische Soldaten im internationalen Ranking als unbesiegbar galten. Und das lag an unserer Taktik. Kein wilder Barbarenhaufen, alles durcheinander. Nein, 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 nein. Die Legionen waren eingeteilt im Schachbrettmuster, versetzt auf dem Feld. Wir hatten auch die Auxiliartruppen, die Briten, die von der Seite, von der Flanken immer wieder Akzente setzen konnten. Aber die Hauptstreitkraft unserer Legion lag in der schweren Infanterie. Mann an Mann, da musstest du dich aufeinander verlassen. Schild an Schild. Und Faktor für unseren Erfolg war der absolute Zusammenhalt, die überlegene Ausrüstung, die Taktik, ein intensives Training und blindes Vertrauen. Schaut, das ist die erste Botschaft heute Morgen. Eine Gemeinde in ihrer geistlichen Wirkmächtigkeit ist immer nur so schlagkräftig, wie die Reihen geschlossen sind. Deshalb mahnt die Bibel mannigfach vor hohlem Geschwätz oder Streit. Die Christenheit, die eigentlich alle Segensgabungen Gottes zur Verfügung hat, schafft es leider Gottes immer wieder, sich selbst zu zerlegen, sich auseinander zu dividieren. Nicht etwa, weil der Feind zu stark wäre, sondern weil man sich durch innere Querelen schwächt. Hunderte Beispiele ließen sich finden im Laufe der Kirchengeschichte. Dieses Bild von der Waffenrüstung macht Sinn im Verbund, weil römische Soldaten der schweren Infanterie nie Einzelkämpfer waren, sondern immer im Verbund agiert haben. Übrigens, das ist auch der Grund, warum Rom irgendwann die nördlichen Gebiete wieder abstoßen musste, weil es den Germanen gelang, um das Jahr 6 oder 9 nach Christus unter ihrem Häuptling Cherusker die Römer so anzugreifen, dass sie es nie schafften, in den Sümpfen und Wäldern zu voller Formation zu finden. Aber wie dem auch sei, schauen wir uns jetzt mal die Details an. Von dem, was der Paulus da schreibt, von der Waffenrüstung. Er sagt, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Die Waffenrüstung Gottes. Warum sagt er das denn? Ganz einfach, weil wir, die wir gläubig sind, nicht mit menschlichen Mitteln und Möglichkeiten gewappnet sind, sondern sollen uns wappnen mit göttlich-geistlichen. Und das liegt daran, dass unser Feind, unser wirklicher Feind, nicht mit irdischen Mitteln zu wehren ist. Christen stehen in einer ständigen Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen den Prinzipien des Reiches Gottes und den Maximen einer gefallenen Welt. Und mitten rein setzt Gott seine Gemeinde. Haupt der Gemeinde aber ist Christus. Und allein deshalb sollen auch alle Christus-Nachfolger so agieren, wie es Christus, sprich dem Haupt, in seiner Haltung entspricht. Als erstes wäre da der Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit. der alles fest zusammenhält, die Körpermitte, um den aufrechten Gang zu haben, festgezogen, festgezurrt mit dem Gürtel der Wahrheit. Warum fängt Paulus damit an? Die Wahrhaftigkeit hält alles zusammen. Und zwar das ehrlich gesprochene Wort und die wahre Grundhaltung dahinter. Deshalb heißt es auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, legt ab alle Bosheit und allen Betrug und legt ab alle üble Nachrede. Und in Epheser 4, Vers 25 lesen wir, legt ab die Lüge und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Jesus Christus sprach, ich bin die Wahrheit. Es war ja die Pilatus-Frage, was ist denn Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und indem wir Christus anziehen sollen, wachsen wir dann auch zu ihm hin, der das Haupt ist. Und deshalb wollen wir nicht unwahrhaftig sein. Liebe Gemeinde, wie schnell begnügt man sich mit der Notlüge? Wie schnell erzählt man irgendein Mist und um es dann gegenüber Dritten wieder zu rechtfertigen oder zu beschönigen, erzählt man noch eine Geschichte aus dem Paulanergarten und irgendwann dreht man sich in so einem Lügenkarussell rein und findet gar nicht mehr den Notstopp. Deswegen Wahrheit von Anfang an. Somit ist der Gürtel der Wahrheit unverzichtbares Teil unserer Ausrüstung. Das zweite ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Panzer, griechisch Thorax. Und spätestens an dieser Stelle zeigt sich, dass der Apostel Paulus in seinen Ausführungen auf ein Motiv zurückgreift, was er sich im Grunde genommen gar nicht selber ausdenkt, sondern das schon im Alten Testament bekannt war. Zwar vergleicht er in seinem geistlichen Kampf mit der Ausstattung der Legionäre, jedoch ist die Bildebene nichts Neues. Der Prophet Jesaja schreibt in Kapitel 59, Vers 17, der Herr zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf. Der Herr zog Gerechtigkeit an wie ein Panzer und der Herr zog den Helm des Heils auf. Ja, Gott selbst kleidet sich in Gerechtigkeit und Heil. Und wenn wir nun diese Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, heißt das nichts anderes, als diesen göttlichen Tugenden in unserem Leben Raum zu geben, die durch den Heiligen Geist schon längst gegeben sind. Panzer der Gerechtigkeit. Ja, was heißt das denn? Nun, in der Bibelstunde am letzten Donnerstag ging es genau darum. Der biblische Gerechtigkeitsbegriff ist aber ein anderer als die Gerechtigkeit der SPD. Es geht nicht um Ausgleich oder Umverteilung oder Mittel oder um soziale Gleichberechtigung. Das meint der biblische Begriff nicht. Sondern das Prädikat gerecht wird in der Bibel dem zuerkannt, der sich einem bestehenden Gemeinschaftsverhältnis gegenüber richtig benimmt, der also Ansprüchen gerecht wird, die von der Gemeinschaft an ihm gestellt werden. Der ist gerecht. Ebenso ist der gerecht, wer im richtigen Gemeinschaftsverhältnis zu Gott steht. Wenn es zum Beispiel in der Schrift heißt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, dann will das sagen, dass Abraham in einer korrekten Beziehung zu Gott stand. Zieht an den Panzer der Gerechtigkeit. Das meint also, mach dir jeden Tag bewusst, dass du gerechtfertigt bist vor Gott in Jesus Christus. Du bist seine geliebte Königstochter. Du bist sein geliebter Königssohn. Diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist offenbart in Christus. Denk immer daran, was das für ein Schutz ist. Christus in dir. Gerecht bist du vor Gott. Und deswegen hat keiner das Recht, dich zu verdammen oder dich zu verurteilen oder dich zu belächeln. Deswegen brauchst du dir auch nicht das dumme Geschwätz der anderen zu Herzen nehmen. Kann man auch bildlich sehen. Das kommt ins Herz nicht an, weil der Panzer der Gerechtigkeit davor ist. Geschützt durch den Panzer der Gerechtigkeit. Deswegen lasst uns den anziehen, uns darauf berufen. Das nächste sind die Schuhe. Kaliga. Mehrzahl Kaligä. Diese Kaligä, das war der Marschstiefel der Legionen. Das Oberteil aus einem Stück gefertigt, es handelte sich um eine Art Sandale, die dann umgebunden, hochgeschnürt sind. Das sind immer die Dinger, die auch in Gallien auf dem Boden stehen bleiben, ja? Wenn die Römer vergeblich das gallische Dorf angreifen, dann sieht man, wenn der Rauch verschwindet, immer diese Sandalen da stehen. Ja, aber wie waren die hergestellt? Wie gesagt, das Obermaterial gebunden, darunter zweimal ungefähr 8 mm, zwei Sohlen noch drunter genietet, zusammengehalten mit 90 Nägeln auf beiden Seiten, ergonomisch auf dem Amboss reingeschlagen und dann verhaken sie sich entsprechend. Das Verrückte ist, ein Paar Kaliga wiegt 1,3 Kilogramm. Wahnsinn. Könnt ihr ja zu Hause mal eure Schuhe auf die Waage stellen. Mal gucken, wie die schwer sind. Aber ich sage euch was. Damit kann man perfekt Meilen machen. So läuft das Evangelium um die Welt. Und zwar die gute Nachricht des göttlichen Schaloms, der von ganz anderer Art ist als Hass und Unfriede. Wir tragen Frieden in diese Welt hinaus, doch dafür brauchen wir einen langen Atem, eine gute Kondition. Die Kaligä zeigen uns, dass der Weg zum Frieden mitunter lang ist. Aber Schritt um Schritt kommen wir dann der Sache näher und wollen nicht müde werden, Botschafter des Friedens zu bleiben. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Ein römischer Schild. In der Mitte eine Aussparung, damit man ihn halten kann. Von außen verstärkt mit einer Metallhaube. Mehrfach geleimtes Holz, im Original noch mit Leder überzogen. Und wenn dann die Angriffe kamen, konnten diese feindlichen Angriffe der Bogenschütze gut unterbunden werden, wenn alle dicht unter dem Schild waren. Es erforderte eine Meisterleistung mit viel Üben, diese Schilder richtig einzusetzen. Warum? Weil die Formation einen so dichten Schildwall bilden konnte und auch teils überlappend, wie bei Dachpfannen, dass nichts durchbrach. Unsere Generäle hatten eine fantastische Idee. Sie nannten es Testudo. Testudo. Zu Deutsch die Schildkröte. Seitliche Flanke marschieren. Testudo. Erste Reihe Schild halten nach vorne. Testudo vor. Testudo vor. Hintere Reihe Testudo hoch. Und dann dicht bei dicht. Ich sag euch was, da kam nie was durch. Wahnsinn. Was auch immer dir in deinem Leben an Anfechtungen begegnen mag, an Angriffen, gleich einen Hagel von Pfeilen. Dein Glaube und dein Gottvertrauen sind eine undurchdringliche Testudo. Und wenn du dir im Auf und Ab des Lebens deinen Glauben so bewahren kannst, dann wirst du nicht einknicken, sondern die Stellung halten. Deshalb werft euer Vertrauen nicht weg, sondern ergreift den Schild des Glaubens. Denn Glaube kann Berge versetzen. Und Glaube verschafft ein Höchstmaß an Resilienz und Widerstandskraft. Es gibt verschiedene weltliche Studien darüber, weshalb Menschen Krisen schaffen, weshalb auch bestimmte Therapien anschlagen, weshalb es gelingt, auch die Fratzen der Vergangenheit zurückzulassen und immer wieder zu sich selbst zu finden. Ein Schlüssel bei all diesen Themen ist der Glaube. Das Vertrauen, dass auch das eigene Leben eingebettet ist in einem größeren göttlichen Plan, dass da einer ist, dem ich mein Herz ausschütten kann und der auch mit seiner Macht und Möglichkeiten mir zur Seite eilt, wenn ich nicht mehr kann. Das ist Glaube. Das ist der Schild des Glaubens. Ebenso der Helm des Heils, womit du gekrönt bist. Helm des Heils. Dieser Begriff Heil taucht an ganz vielen Stellen in der Bibel auf. Einst betete zum Beispiel Simon im Tempel zu Jerusalem: Meine Augen haben das Heil gesehen, das du allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das den Heiden leuchtet und Herrlichkeit für das Haus Israel. Das Heil und der Heiland, das ist unsere Rettung. Und dabei liegt die Perspektive stets auf das ewige Leben bei Gott. So schreibt zum Beispiel Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 8, wir wollen angetan sein mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Das heißt, obwohl wir jetzt schon umfänglich gerettet sind, wird die vollständige Dimension dieses Heils erst noch in der Zukunft offenbart werden. Wichtig ist, dass wir in dieser Zwischenzeit niemals die Hoffnung aufgeben. Mir persönlich hilft diese Haltung immer wieder, das Leben nicht nur von seiner schweren Seite zu betrachten und nicht alles in dieses begrenzte Leben hineinpacken zu müssen. Denn wer den Helm des Heils trägt, der hat einen Hut auf, der bis in die Ewigkeit reicht. Helm der Hoffnung, der zur Erlösung und zur Befreiung wird. Wer oder was hat eigentlich in deinem Leben den Hut auf? Und schließlich, liebe Gemeinde, last but not least, das Schwert. Nach Hebräer 4, Vers 12, ist das Wort Gottes lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Gebein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das römische Gladius ist ein Kurzschwert, entwickelt für den Nahkampf in enger Formation. In dichtem Kampfgetümmel der Infanterie, die sowohl durch ihre enge Geschlossenheit als auch durch den nachwirkenden Massendruck wirkte, nach vorn durch die großen Schilde geschützt, wirkte sich die relativ geringe Länge des Schwertes positiv aus und verschaffte dem Legionär einen Vorteil auch auf engstem Raum. Er konnte auch im dichtesten Kampfgetümmel seine Waffe wirksam einsetzen, obwohl wenig Platz war. Seitlich nach vorne. Wir sehen, dass allein auch technisch Wort Gottes und Glaube, Gerechtigkeit zusammenwirken. Mit großem Gottvertrauen, in sich ruhend, im Glauben, lässt sich die Versuchung widerstehen in der Kraft des Wortes Gottes selbst. Bestes Beispiel ist die Versuchung Jesu Christi in der Wüste durch den Teufel. Glaube, Gerechtigkeit, Wort Gottes, alles auf engstem Raum da und bedingt sich gegenseitig. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Liebe Gemeinde, das ist die geistliche Waffenrüstung. Eindrücklich vor Augen gestellt, Menschen damals tagtäglich mit diesem Bild konfrontiert, römischer Soldaten, nun übertragen auf eine transzendente Ebene, auf die Haltung des Herzens und auch die Komplexität des Reiches Gottes selbst, das nicht von dieser Erde ist. Deshalb, liebe Geschwister, lasst uns solche sein, die an der richtigen Front stehen. Solche, die stets wissen, wofür es zu kämpfen lohnt. Es gibt Dinge, da brauchst du gar nicht gegen ankämpfen. Und es gibt andere Themen, da musst du geistlich auf Zack sein. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen für eine andere Sache. Gott sei Dank gibt uns der Herr selbst alles mit, um zu bestehen und das Feld zu halten. Für den König, für den Herrn, für ihn geben wir uns hin. Avi Christus, alle Ehre, König Jesus. Amen.